Guten Morgen. Wir beginnen heute mit der 35. Folge Podcast Fenster zum Leben mit Harald und heute Morgen auch mit Marlies. Das heutige Thema ist meine Identität und auch emotionale Unabhängigkeit. Wir haben es gegliedert in Wer bin ich? Mit wem in meinem Leben macht es Sinn, gemeinsam unterwegs zu sein? Mit wem nicht? Und mit wem nicht mehr. Aber bevor wir ins Thema einsteigen, wird uns Marlies noch eine dazu passende Geschichte vorlesen.
Ja, ein herzliches Willkommen auch meinerseits. Die Geschichte ist von Max Lucado und das Buch heißt, worauf ich sie entnommen habe, Du bist einzigartig. Eli und der Holzschnitzer und Ponchinelli. Oben auf dem Hügel über einer kleinen Stadt wohnte Eli, der Holzschnitzer. Hier war seine große, schöne Werkstatt, in der es nach Holzspänen duftete. Unten im Tal lag eine kleine Stadt, in der lebten die Memmings. Das waren alles Holzpuppen, die Eli geschnitzt hatte. Es gab große und kleine, dicke und dünne, alte und junge, manche hatten lange Nasen, andere große Ohren, einige trugen große Hüte, andere bunte Kleider. Jede Holzpuppe war anders und sah auch anders aus. Den ganzen Tag, jeden Tag, taten die Memmings nichts anderes und das immer wieder neu das Gleiche. Sie steckten einander Aufkleber an. Es gab Aufkleber mit glänzenden Sternchen und welche mit grauen Punkten. Die Schönen, deren Holz glatt war, bekamen immer Sternchen. Aber wer raues Holz hatte und bei wem die Farbe abblätterte, denen gaben die Memmings graue Punkte. Die, die tolle Dinge tun konnten, bekamen ebenfalls Sterne. Einige konnten schwere Klötze über ihrem Kopf hochheben, andere über große Kisten springen. Einige kannten schwere Worte oder konnten schön singen. Jeder gab ihnen ein Sternchen. Einige Memmings bekamen immer Sternchen. Und wenn sie neue Sternchen bekamen, fühlten sie sich besonders gut. Das motivierte sie dazu, direkt etwas Neues zu tun, um noch mehr Sternchen zu bekommen. Andere konnten nur wenig Herausragendes tun. Und zu denen gehörte Ponchinelli. Er versuchte auch höher zu springen, fiel aber immer hin. Und wenn er hinfiel, kamen die anderen hinzu und gaben ihm graue Punkte. Manchmal verkratzte sein Holz, wenn er hinfiel, dann bekam er noch mehr graue Punkte. Und wenn er versuchte zu erklären, warum er gefallen war, sagte er vor lauter Aufregung oft etwas ganz Dummes und bekam deswegen wieder graue Punkte. Nach einiger Zeit hatte er so viele graue Punkte, dass er gar nicht mehr nach draußen gehen mochte. Er hatte Angst, dass er wieder was Dummes tun könnte, zum Beispiel seinen Hut vergessen oder in eine Pfütze treten. Und dann würde er schon wieder Punkte bekommen. Er hatte schon so viele graue Punkte, was die anderen ihm einfach nur so ohne Grund noch mehr graue Punkte anstecken wollten. Denn er verdient die vielen Punkte. Darin waren sich alle Holzpuppen mit den Sternchen einig. Sie sagten, er ist keine gute Holzpuppe. Nach einiger Zeit glaubte Ponchinelli, was die anderen sagten. Ich bin ein schlechter Memming, sprach er zu sich selbst. Sein Herz wurde immer schwerer und er dachte bei sich selbst, ich bin nicht so gut wie die anderen mit diesen Sternchen. Kontakt hatte er jetzt nur noch mit den Memmings, die auch so viele Punkte hatten. Weil, wenn er mit ihnen zusammen war, fühlte er sich nicht ganz so schlecht. Kennt ihr auch dieses Gefühl? Eines Tages traf er ein Memming-Mädchen, das ganz anders war als alle anderen. Sie war einfach nur aus Holz, hatte keine Sternchen und auch keine Punkte. Und ihr Name war Lucia. Es war nicht so, dass die anderen ihr kleine Aufkleber anstecken wollten, nur die Aufkleber hielten einfach nicht. Einige bewunderten Lucia, weil sie keine Punkte hatte. Sie liefen zu ihr hin, um ihr Sternchen anzustecken. Aber auch die Sternchen fielen sofort wieder runter. Andere schauten verächtlich auf sie herunter, weil sie keine Sternchen hatte. Deshalb wollten sie ihr Punkte anstecken. Aber auch die grauen Punkte fielen ab. So will ich auch sein, dachte Punchinelli. Ich will nicht, dass mir irgendjemand etwas ansteckt. Deshalb fragte er Lucia, das Mädchen ohne Aufkleber, wie hast du das geschafft? Das ist ganz einfach, sagte Lucia. Ich besuche jeden Tag Eli, den Holzschnitter. Schnitze bei ihm, sitze bei ihm eine Zeit lang in der Werkstatt, rede mit ihm und schaue zu, was er macht. Geh doch auch mal zu ihm hin und sprich mit ihm. Sie drehte sich um und hüpfte davon. Punchinelli rief ihr noch nach, was, wenn er mich nicht sehen will? Aber Punchinelli hörte ihn schon gar nicht mehr. Und Punchinelli ging nach Hause, blickte aus dem Fenster und schaute den Mimics zu, wie sie einander Sternchen oder Punkten ansteckten. Das ist falsch, sagte er zu sich selbst, und er beschloss, Eli zu besuchen. Er ging den schmalen Weg zum Hügel hinauf und betrat die große Werkstatt. Er war überwältigt und staunte, wie groß dort alles war. Der Hocker war so groß, dass er sich auf die Zehenspitzen stellen musste, um auf den Arbeitstisch zu stehen. Ein Hammer, der dort lag, war so lang wie sein Arm. Punchinelli fühlte sich unsicher. Er sagte laut, »Hier bleibe ich nicht«, drehte sich um zur Tür und da hörte er seinen Namen. »Punchinelli«, die Stimme war tief und kräftig. »Punchinelli, ich bin froh, dass du gekommen bist. Komm her und lass dich anschauen.« Punchinelli drehte sich um und sah den großen, bärtigen Handwerker an. »Du kennst meinen Namen?«, fragte er überrascht. »Aber natürlich kenne ich ihn. Ich habe dich gemacht und dir deinen Namen gegeben.« Eli bückte sich, hob ihn hoch und setzte ihn auf den Arbeitstisch. Sagte der Holzschnitter nachdenklich, als er die vielen grauen Punkte sah. »Du siehst aus, wie einer, der schlechte Noten bekommen hat.« »Ich wollte das nicht«, sagte Punchinelli. »Ich habe alles versucht.« »Du musst dich vor mir nicht verteidigen. Mir ist egal, was die anderen Mimics denken.« »Wirklich?« »Ja, und dir sollte es auch egal sein.« »Wer sind sie denn, dass sie Sternchen und Punkte vergeben?« »Sie sind Mimics, genau wie du.« »Du sollst wissen, was sie denken, ist unwichtig.« »Wichtig ist, was ich denke. Und ich denke, dass du einmalig bist.« Punchinelli lachte. »Ich einmalig? Warum?« »Ich kann nicht schnell laufen, nicht hochspringen, meine Farbe blättert ab. Warum sollte ich wichtig sein?« Eli schaute Punchinelli an, legte ganz behutsam seine schwere Hände auf die schmalen hölzernen Schultern und sagte ganz langsam, »Weil du zu mir gehörst, bist du für mich wichtig.« Noch nie hatte jemand Punchinelli so angeschaut. Er wusste nicht, was er sagen sollte. »Jeden Tag habe ich gehofft, dass du zu mir zurückkommst«, erklärte Eli. »Ich bin gekommen, weil ich jemanden getroffen habe, der keinen Aufkleber hat«, sagte Punchinelli. »Ich weiß, sie hat mir schon von dir erzählt«, sagte Eli. Punchinelli fragte, »Warum bleiben die Aufkleber nicht an ihr haften?« Der Holzschnitzer sprach ganz sanft, »weil sie beschlossen hat, dass es wichtiger ist, was ich über sie denke, als das, was die anderen denken. Wichtig für dich ist zu verstehen, die Aufkleber haften nur, wenn du es zulässt.« »Das ist das ganze Geheimnis«, fragte Punchinelli erstaunt. »Ja«, sagte Eli, »die Aufkleber haften nur, wenn sie für dich wichtig sind. Brauchen tust du sie nicht. Die Aufkleber zeigen dir immer nur die Gedanken der anderen über dich. Das kleben sie dir an. Je mehr du meine Liebe vertraust, desto weniger bedeuten dir die Aufkleber der anderen. Punchinelli schaute Eli an und sagte mit leiser Stimme, »Ich glaube nicht, dass ich das verstehe.« Eli lächelte, »Das kommt noch. Es dauert ein wenig. Vertrau mir. Du hast viele Aufkleber. Komm einfach jeden Tag eine Zeit her zu mir, damit ich dich erinnern kann, wie wichtig du mir bist.« Eli hob Punchinelli von seinem Arbeitstisch und stellte ihn wieder auf den Boden. »Denk daran«, sagte Eli zu Punchinelli, als er Punchinelli durch die Tür ging. »Du bist einmalig, weil ich dich gemacht habe. Und glaub mir, ich mache keine Fehler.« Punchinelli blieb nicht stehen, aber in seinem Herzen dachte er, »Ich glaube, er meint es ernst.« Und als er das dachte, fiel schon ein Aufkleber auf den Boden.
Vielleicht, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ist euch klar geworden, warum das Thema emotionale Unabhängigkeit gegründet auf die eigene Identität heißt. Ich komme nochmal auf die Gliederung zurück. Meine Identität gliedert sich in »Wer bin ich?« »Mit wem in meinem Leben macht es Sinn, gemeinsam unterwegs zu sein?« »Mit wem nicht?« oder »Mit wem nicht mehr?« Wozu, denkst du, vielleicht sollen diese Fragen gut sein? Ob es uns nun passt oder nicht, aber Reife, sollten wir sie anstreben, bedeutet vor allem auch, das hinter sich lassen zu können und damit auch loslassen zu können, was nicht mehr ist. Hier ist es gut, sich darüber im Klaren zu werden. Es ist absolut okay, sich einzugestehen, dass ich mir selbst in gewissen Situationen manchmal nicht genüge. Das hängt mit meiner eigenen Beschränkung und auch mit meiner Bedürftigkeit zusammen. Dessen kann ich mir bewusst werden. Aber um diese Beschränkungen und um diese Bedürftigkeit, so wäre es wünschenswert, sollte ich mich stets selbst kümmern. Ich greife hier auf einen biblischen Text zurück. Er steht im Lukasevangelium Kapitel 20, Vers 21. Da wurde Jesus gefragt, »Meister, wir wissen, dass du aufrichtig redest und lehrst und dabei aber nicht auf die Person siehst.« Manchmal habe ich den Eindruck, sie haben nicht verstanden, was er damit gemeint hat. Ich zum Beispiel weiß nicht, wie du erzogen wurdest, wie gut oder oft du auf dein eigenes Leben schaust oder ob es einfach nur so an dir vorbeiläuft. Das, was ich auch bei mir selbst in langen Jahren festgestellt habe, ist, dass wir dazu neigen, unsere Lehrräume mit Menschen auszufüllen. Die Folge davon war, Menschen hatten mich mehr im Griff, wie ich mir selbst bewusst war. Vor ungefähr 20 Jahren erst erkannte ich, dass mein eigenes Verhalten von der Zustimmung oder der Ablehnung anderer Menschen bestimmt wurde. Vielleicht geht es dir ja auch so, dass andere Menschen, mit denen ich mich umgeben hatte, starken Einfluss darauf nehmen konnten, wie es mir ging und wie ich mich fühlte. Wenn sie es gut mit mir meinten, schenkten sie mir Lob und Anerkennung. So hatte ich das Gefühl, dazuzugehören. Ich wurde gehört und gesehen. Wenn sie es nicht gut mit mir meinten, und wir Menschen können ja alle sehr launig sein, erntete ich aus deren Laune heraus Ablehnung oder auch ungerechtfertigte Kritik. Dieses System, in dem ich aufwuchs, brachte mich dazu, es möglichst allen recht machen zu wollen. Das ist ein mühsames Geschäft, vielleicht kennst du es. Und ich versuchte, um jeden Preis zu gefallen. Meine Anstrengungen, von anderen zu bekommen, was ich meinte zu brauchen und nur von anderen erhalten zu können, brachte mich dazu, mich deren Vorstellungen anzupassen, meine eigenen Wünsche und Bedürfnisse hinten anzustellen. Ich begann nach ihren Normen und Regeln zu leben, suchte deren Gesellschaft, ich begehrte ihre Liebe und fürchtete ihren Spott. Manchmal verlangte ich sogar nach ihrem Applaus. Auch nahm ich, ohne mich zu verteidigen, die zu Unrecht an mich weitergegebene Schuld, die sie mir einfach aufgeladen hatten. Oft war ich unsicher und fürchtete, allein schon durch die Wahl falscher Kleidung oder durch die Art meines Sprechens, meines Handelns oder Denkens gegen deren Normen zu verstoßen. Ich war mir nicht bewusst, dass ich mich selbst von diesen Menschen abhängig gemacht hatte und letztlich ihr Sklave geworden war. Und ich konnte mir zu der Zeit auch gar nicht vorstellen, dass es möglich sei, anders zu leben. Heute weiß ich, das genaue Gegenteil ist der Fall, denn wie kann ich einen Menschen lieben, für den ich ein Sklave bin? Oder wie kann ich einen Menschen lieben, von dem ich behaupte, dass ich ohne ihn nicht leben könnte? Das Einzige, was ich kannte, war mein Verlangen, Menschen zu brauchen, abhängig von ihnen zu sein, mich mit deren Manipulation und deren Absicht, mich zu kontrollieren, abzufinden. Ihnen somit Macht über mich, mein Herz, mein Leben zu geben. Das aber, so durfte ich lernen, hat mit Liebe und positiver, liebevoller Beziehung nichts zu tun. Denn Liebe ist nur in Furchtlosigkeit und Freiheit zu finden. Und das geht nur, wenn wir einen starken Angriff auf Abhängigkeit und der sich daraus ergebenden Sklaverei selbstwirksam in Gang setzen. Dies gelingt zum Beispiel, indem ich mir zu mehr Bewusstheit verhelfe. Da kann ich mich und mein Verhalten von einfach nur beobachten, so als wenn ich mir von außen zuschauen würde. Dabei verstehe und erkenne ich, dass es mir niemals zur Freiheit verhilft, wenn ich zulasse, dass andere Menschen mich mit ihren Zielen, Absichten, Maßnahmen oder Belehrungen zum Objekt ihrer Wünsche machen. Wenn ich das zulasse, gebe ich meine einzigartige Subjektivität auf. Denn dann bestimmen andere meine scheinbare Identität. Das Spiel geht natürlich auch umgekehrt. Das heißt, wenn ich meine, andere Menschen zu brauchen oder meine, sie nach meinen Vorstellungen in meinen Dienst stellen zu können, werden sie zu Produkten meiner Vorstellungen, Absichten und Ziele. Dann sind diese Menschen in meinen Augen und in meiner Wahrnehmung meine Objekte oder meine Projekte. Und sie haben, so sie es nicht gelernt haben, sich vor mir zu schützen, nicht die Freiheit, die sie verdient haben. Es gilt, sich frei zu machen, aus dieser Abhängigkeit auszusteigen. Dazu braucht es erkennen, dass hier was schief läuft. Dem Gefühl deines Herzens Raum zu geben, ihm nachzuspüren, um verstehen zu können, wie wichtig es für dich ist, dass der Wunsch in dir gehört wird, der sein zu dürfen, der du im Kern schon immer warst, und zuzugeben, dass du dich unterwegs verloren hast. Nun aber darfst du aufstehen und tun, wie es in meinem Lieblingsvers aus dem Handbuch des Lebens, wie ich die Bibel nenne, ausdrücklich als Aufforderung steht. Da steht es als Aufforderung, tatsächlich. Und dort steht, mehr als alles andere, behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Wer das nachschauen will, es steht in Sprüche 4, Vers 23. Den Anfang dieser emotionalen Unabhängigkeit mache ich bei mir selbst, indem ich lerne und mich übe, zuerst liebevoll mit mir selber umzugehen, herauszufinden, welche Bedürfnisse ich habe. Klammer auf, bitte beachte den folgenden Hinweis. Bedürfnisse sind etwas ganz anderes wie Wünsche, Klammer zu. Denn Bedürfnisse sind die existenziellen Vitaminen und Aminosäuren, um ein selig ausgewogenes, gesundes Leben führen zu können, bei dem nicht der Kopf alleine das Sagen hat. Mal ehrlich, wie weit hast du es mit deiner Vernunft, zu der du erzogen wurdest, wirklich gebracht? So entsteht selbstwirksame Ich wiederhole nochmal, so entsteht selbstwirksame emotionale Unabhängigkeit. Spätestens mit 22 Jahren ist im Durchschnitt die kognitive und die emotionale Entwicklung eines Menschen abgeschlossen. Das bedeutet, ab da bin ich erwachsen. Und das spiegelt sich auch in unserem Strafrecht wider, wie ich das als Hilfsschöffe im Jugendgericht auch schon erlebt habe. Das heißt, ab da, ab 22 im Normalfall bei einer normalen durchschnittlichen Entwicklung, bin ich alleine dafür verantwortlich, dafür zu sorgen, dass ich das, was ich für ein gelingendes Leben brauche, selbstwirksam auch bekomme. Dieses sich um mich selbst zu kümmern, ist meine Verantwortung. Die kann und darf ich nicht an andere delegieren. Denn der oder die andere wären damit ohnehin überfordert. Liebe zu anderen und zu mir selbst, wie es im Handbuch des Lebens steht, entspringt aus Gewahrwerden. Pack also das Problem auf dem Weg in deine Freiheit dort an, wo es in Wirklichkeit liegt. In deinem Kopf, in deinen Überzeugungen, die du von anderen ungeprüft übernommen hast. Denn es sind ihre Denkschemata, ihre Vorstellungen von richtig und falsch, die dich weiterhin programmieren, wenn du ihnen die Macht dazu gibst. Es liegt daher an dir, wer Einfluss auf dein Leben nimmt. Schau auf die Menschen, die in der gleichen Lebenslage sind wie du, aber sich ihrer Freiheit, jederzeit wählen zu können, immer bewusst sind und danach auch entscheiden und selbstbewusst auch handeln. Und das unabhängig davon, was der oder die anderen dazu denken. Denn sie sind ausschließlich für sich und du zuerst für dich verantwortlich. In jeder Form von Beziehung, die mit Wertschätzung und Achtsamkeit zu tun hat, ist das, was ich als Liebe bezeichne, wichtigste Voraussetzung. Dazu gehört natürlich Vertrauen. Diese beiden Punkte, Vertrauen und Lieben, kann ich aber nicht mit jedem Menschen leben. Aber ich kann herausfinden, mit welchen Menschen das möglich ist. Liebe, das möchte ich unbedingt an den Anfang stellen, entspringt immer dem bewussten Gewahrwerden. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich bin ja noch in der Generation groß geworden, wo man uns eingebläut hat, wenn du etwas erreichen willst, dann musst du dich schon anstrengen. Aber selbst wenn ich mich anstrenge, dann kann es zwar sein, dass sich mein Verhalten vielleicht verändert, aber nicht mich selbst als Mensch. Das war schon in frommen Kreisen so, als die Frage auftauchte, was muss ich tun, um heilig zu werden oder fromm zu werden oder in den Himmel zu kommen? Welche Opfer muss ich bringen? Wie viel Geld muss ich ausgeben? Welchen Regeln muss ich mich unterwerfen? Oder welche Meditation sollte ich lernen und machen? Irgendwann kommen wir vielleicht von alleine dahinter, dass wir die Liebe der anderen nicht durch Anwendung irgendwelcher Techniken erlangen, sondern nur, indem wir die Persönlichkeit werden, die wir sein können. Und das geht eben nicht durch Anstrengung, auch nicht durch Technik. Auch ich durfte lernen, dass es möglich ist, so wie ich auf gewisse Nahrungsmittel oder sonstige Dinge, die ich zu mir nehme, verzichten muss, um gesund zu leben, so kann ich auch lernen, darauf verzichten, andere Menschen zu brauchen. Zur Wiederholung, das Ziel ist emotionale Unabhängigkeit von Menschen und das Erkennen meiner Identität. Solange ich meine Identität von Menschen abhängig mache, gebe ich ihnen Macht über mein Herz, über mein Leben und werde letztendlich von ihnen abhängig. Der Einzige, der etwas daran ändern kann, bin immer nur ich selbst. Ich werde es allerdings erst ändern können, wenn es mir bewusst geworden ist, dass ich mich selbst in diese Abhängigkeit begeben und unter diesen Folgen auch gelitten habe. Jetzt bin ich endlich bereit und fasse den Entschluss, die Macht der anderen über mich zu durchbrechen und steige aus deren Spiel aus. Ich hatte ja schon gesagt, dass mir das vor circa 20 Jahren geglückt ist. Es war, wie wenn mir jemand eine Decke vor meinen Augen weggezogen hätte. Es wurde klarer. Ich war mit meiner Frau in Thüringen auf einem Seelsorgeseminar, das ging über 6 Tage. Es waren alles sehr hochinteressante Sachen. Aber das, wovon ich jetzt spreche, geschah ausgerechnet in der letzten Woche, kurz bevor wir uns als Gruppe miteinander verabschiedeten und nach Hause fahren wollten. Da sagte unser Seminarleiter Stefan Arnold in einem Nebensatz: Die einzige Identität, die ein Mensch braucht und die ihn sein Leben lang trägt, ist die Identität des Schöpfers. Ich nenne sie Gott, weil seine mir geschenkte Identität geht nie verloren. Ich möchte in Klammern hinzufügen, und Gott ist nicht launisch. Das ist nicht heute so und morgen so, sondern das, was er einmal gesagt hat, das bleibt. Die Identitäten hingegen, die ich mir bei Menschen erwerben kann, sind immer deren Willkürlichkeit unterworfen. Und sie tragen nicht. Sie können mich sogar in einen totalen Absturz bringen, wenn sie mich einfach fallen lassen. Vielleicht hast du das auch schon erlebt. Nachdem ich das gehört und auf der Autofahrt, die ziemlich lang war, lange darüber nachgedacht und mit meiner Frau darüber gesprochen hatte, wurde mir klar, wie seltsam ich bisher unterwegs gewesen war. Aber die Konsequenz war enorm befreiend. Von da an hörte ich auf, Dinge zu tun für andere, um deren Aufmerksamkeit auf mich zu lenken. Das heißt, ich hörte auf, ich nenne es dann, auf Einkaufstour zu gehen, um positive Rückmeldungen, Lob und Anerkennung zu erwarten oder auch sogar einzufordern. Und wenn sie dann nicht kam, meine Leistungsfähigkeit noch zu erhöhen, damit ich und mein Tun auch wirklich auffielen. Da ich eine hohe Leistungsfähigkeit habe und sehr lösungsorientiert bin, was beides im Grundsatz eine super Sache ist und die ich auch nicht aufgeben möchte, musste ich mir meine Motive hinter dieser Leistungsbereitschaft genauer anschauen. Nachdem ich erkannt habe, es ist durchaus sogar gefahrlos möglich, Nein zu sagen. Denn ein Nein zu jemand anderem ist keine Ablehnung seiner selbst, sondern ein Ja zu mir selber. Weil wenn jemand etwas von mir will, den ich mag, ich aber nicht den Mut habe, ihm Nein zu sagen und es dann trotzdem mache und anschließend frustriert zu Hause sitze und sage, meine Güte, warum hast du das denn jetzt schon wieder gemacht? Vielleicht kennt ihr solche Selbstgespräche auch aus eurem Leben. Ich möchte euch Mut machen. Das kann geändert werden. Ab diesem Zeitpunkt erlaube ich mir, bevor ich irgendeine Zusage mache, wenn jemand etwas von mir, einen Einsatz oder sonst irgendwas erfragt, zu sagen, danke, dass du an mich gedacht hast. Ich habe dich gehört und ich denke darüber nach. Und du bekommst im Zeitraum von von mir eine ehrliche Antwort. Das heißt, die ist dann verbindlich. Diese neue Vorgehensweise gibt mir die Möglichkeit, in Ruhe darüber nachzudenken. Bin ich wirklich bereit, die Bitte des anderen zu erfüllen? Will ich wirklich in diese Aufgabe eintreten? Heutzutage kann ich in Ruhe überlegen. Will ich das wirklich? Und wenn ja, warum möchte ich das? Möchte ich das etwa? Möchte ich das etwa, damit ich bei einem anderen in einem guten Licht erscheine? Und wenn ich Ja sage, habe ich auch die dazu notwendigen Ressourcen? Das heißt, habe ich die Zeit, verfüge ich auch über die notwendigen Mittel, die diese Aufgabe erfordert? Auch meine Geduld reicht die dafür aus und die Ausdauer, die je nach Aufgabe dafür erforderlich sind? Und wenn es eine lang andauernde Aufgabe ist, muss ich dafür vielleicht etwas anderes aufgeben? Erst dann, wenn ich alle diese Punkte für mich geklärt habe und weiß, wenn ich hier Ja sage, dann sage ich das, weil ich das selbst für mich möchte und nicht, um bei einem anderen Anerkennung oder positive Rückmeldung zu erwarten. Wenn ich dahin komme, so zu handeln, mir die Pause und die Zeit zu gönnen, um in Ruhe zu überlegen und in meinem Inneren mir selber klar zu werden, habe ich da ein wirkliches, echtes Ja dazu oder nicht, dann bin ich emotional unabhängig vom anderen. Und dann tue ich das, was mir wichtig erscheint, aus freien Stücken. Und das heißt auch aus freiem Herzen. Und was ist, wenn mein Gegenüber meine Entscheidung nicht versteht? Ich muss mich ihm gegenüber nicht rechtfertigen. Dann sage ich, du musst meine Entscheidung nicht verstehen. Es reicht mir, wenn du sie akzeptierst. So authentisch zu sein, mögen nicht alle Menschen. aber es verschafft dir Respekt. Wie andere Menschen war auch ich bis dahin viel zu sehr kopfgesteuert. Es ging alles, was ich mir vorstellen konnte, nur in meinem Kopf. Ich achtete viel zu wenig auf die Tätigkeit meiner Sinne. Das heißt, ich konnte den tatsächlich wichtigen Augenblick im Hier und Jetzt gar nicht leben. Wer aber diese aktuelle Lebendigkeit des jeweiligen Augenblicks leben will, der kann lernen, die Fähigkeit zu entwickeln, mit dieser Gegenwart in Berührung zu kommen und auch in ihr zu verweilen. Diese Freiheit hat auch ihren Preis. Menschen, die mich in meiner mir von Gott geschenkten Einzigartigkeit und Bedeutung nicht achten, respektieren, sondern mich zum Objekt ihrer Vorstellungen machen wollen, obwohl ich mich ihnen auch in meiner Verletzlichkeit gezeigt habe, sagen mir damit klar und deutlich, es geht ihnen überhaupt nicht um mich und sie wollen doch nur, dass ich bitteschön das Projekt ihrer Erwartung zu sein hätte. Vor solchen Menschen muss ich mich schützen. Siehe mein Lieblingsvers aus dem Handbuch des Lebens. Sie notfalls sogar zurechtweisen und im schlimmsten Fall den Kontakt zu ihnen abbrechen, denn sie tun mir und meinem Herzen nicht gut. Die Folge, ich löse mich aus Einbahnstraßenbeziehungen und suche mir Menschen, die mich akzeptieren, so wie ich bin. Und wenn es Menschen sind, denen ich in echter Liebe verbunden bin, werden sie mir sagen und spiegeln, ich liebe dich nicht nur so, wie du bist, sondern gerade, weil du so bist, wie du bist. Was sind eure Gedanken und Erfahrungen dazu? Das, so freuen wir uns, wenn du so mutig bist, darfst du uns erzählen. Du kannst mir auch eine Mail schreiben. Zum Schluss noch für diejenigen, die es genauer wissen wollen, hier ein kleines Experiment. Es ist kein großer Aufwand. Es braucht nur einen stillen Augenblick, ein Blatt Papier und etwas zum Schreiben. Es geht so. Erstens, schreibe dir die Namen der 5 bis 10 Menschen auf eine Liste, die dir wirklich wichtig sind. Klammer auf, Kinder und Enkel sind davon ausgenommen, denn die sind ja ohnehin wichtig. Klammer zu. Wenn du das gemacht hast, gibt es da vielleicht sogar Namen, die dich überraschen? Zweitens, schreibe auf die Rückseite dieses Blattes auch 5 bis 10 Namen der Menschen auf, aber diesmal von denen du glaubst, dass du für sie wichtig bist. Ein Vergleich dieser 2 Listen kann durchaus erhellend sein. Denn vielleicht ist es ja auch bei dir so, dass du mehr Zeit mit Menschen verbringst, die dich nicht wirklich interessieren, anstatt deine Freizeit mit Menschen zu teilen, die du liebst. Glaub mir, das hat überhaupt nichts mit Egoismus zu tun. Das könnte, was dabei rauskommt, vielleicht auch deine Antwort sein auf die Frage, mit wem teile ich Leben? Das, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ist das Ende dieses Vortrags. Ich hoffe, dass Sie damit was anfangen können und dass selber und Weiterdenken Sie auch zu neuen Möglichkeiten und in eine neue Freiheit führt. Ganz herzliche Grüße von Marlies und Harald von Kompass GmbH. Musik.